Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch heute wieder dabei der Tobias Ruf vom Chiemgau 24 in Rosenheim. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle, die uns zuhören.
Ich möchte, bevor wir die bombastische Leistung von der Michaela Schifrin besprechen, bevor wir vielleicht den Hype um Emma Eicher befeuern, bevor wir über den ersten brasilianischen Sieg im Weltcup sprechen, ich würde gerne anders beginnen. Und zwar, ich stelle gleich mal die Frage und dann erkläre ich kurz, worum es geht. Tobias, sollten Läufer oder Läuferinnen im Slalom, du bist ja so ein Slalom-Fan, hast du uns letzte Woche gesagt, sollten Läufer und Läuferinnen einen Rerun, einen neuen Versuch bekommen, wenn eine Stange komplett rausbricht aus dem Lauf oder ein Teil der Stange rausbricht. Die Sache ist nämlich die, wir haben das gleich zweimal gesehen an diesem Wochenende, die Hannah Aronson Elfmann, ich glaube, das war im zweiten Durchgang, da ist eine Stange, ob sogar die ganze Stange war, weiß ich, habe jetzt nicht mehr so im Kopf, aber auf jeden Fall ein Teil der Stange und ist ihr dann natürlich vor die Ski irgendwie gefallen, hat sie durchaus beeinflusst, sie ist aber im Lauf geblieben und hat dann, glaube ich, die Führung nicht ganz übernommen. Ich glaube, so war es irgendwie, ich kriege es nicht mehr ganz hin. Noch drastischer irgendwie oder frischer in meinem Kopf in der Erinnerung war es bei Luke Winters, der ist ja tatsächlich ausgeschieden im ersten Durchgang, weil eine ganze Stange in so einer Vertikale rausgebrochen ist. Er hat dann einen Rerun bekommen, weil irgendwie die Leute dort gesagt haben, hey, ja, wir bringen dich rauf, ohne dann irgendwie genau zu wissen, ob das erlaubt ist. Er ist sogar nochmal neu gestartet und hat das dann selber sogar auf Instagram gepostet. Hey, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich trotzdem disqualifiziert worden wäre. Also in diesem Rerun ist er nicht in die Top 30 gekommen. Er hat eine zweite Chance bekommen und hat dann irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie gegangen wäre, aber ich habe ihn mal gekriegt und es ist ein komischer Start in die Saison. Ja, so war's. Jetzt frage ich dich, ja, was soll man da eigentlich machen? Ich meine, jetzt ist es, allzu oft kommt's nicht vor. Vielleicht hat es doch mit den deutlich tieferen Temperaturen in Levi zu tun gehabt auch. Da sagt man auch immer, wenn es besonders kalt wird, dann bricht das nochmal leichter weg oder sogar raus. Sollte man sich da etwas überlegen?
Damit erwischte mich jetzt. Ich würde, du sagst, es kommt ja nicht oft vor. Mir ist es auch nicht oft aufgefallen. Ich finde es gut, dass du es thematisierst. War tatsächlich auffällig. Ich würde sagen, dass es dafür es gibt ja eine Rennjury und die soll das beraten und die sollte im Einzelfall entscheiden. Wenn du das generalisierst, wo fängst du an, wo hörst du auf? Was wird wirklich als Behinderung während der Fahrt dann noch aufgeführt? Wer zieht dann irgendwelche anderen Dinge mit rein, wo man sagt, ja, das stört ja genauso, wie wenn eine Stange da rausbricht? Da würde ich tatsächlich von Fall zu Fall entscheiden. Also da eine generelle Regelung zu setzen, halte ich für schwierig, weil jetzt stell dir vor, es ist jemand auf der Strecke. Es geht jetzt wirklich um die ganz großen Töpfe. Also wir spulen die Zeit vor, sind im Februar, sind in Bormio oder in Cortina und es geht um olympische Medaillen. Und dann fährt jemand seinen Slalom, hat das Tor passiert und danach bricht die Stange raus und fällt links zur Seite weg. Hat überhaupt keinen Einfluss. Passiert kurz danach durch Schwingungen. Ich bin jetzt nicht zum Physiker geworden innerhalb einer Woche, aber ich male es mir aus. Schwingungen und dann bricht da irgendwas, war schon angerissen hier und da, bla bla bla. Und diese Stange bricht weg und geht einfach links zur Seite weg. Und der Fahrer, die Fahrerin ist schon längst 4, 5 Tore weiter. Dann schaut sich das natürlich aus dem Team jemand an und sagt, ja, Leute, es gibt ja da eine Regelung. Ihr habt festgelegt auf, ja, der Rennkommissär Lukas Zara hat festgelegt, wenn eine Stange rausbricht, gibt's Anrecht auf einen Rerun. Da gibt's den Rerun und anstatt im olympischen Rennen Siebter zu werden, gewinnt derjenige dann plötzlich die Goldmedaille. Da steht irgendjemand da, der eigentlich Olympiasieger war und dann passiert das in einem olympischen Rennen beim vorletzten Läufer oder muss der nach oben? Und
Ja.
das dauert dann so. Und dann stehen unten alle und sagen, ja, bin ich jetzt Olympiasieger, bin ich es nicht? Dann wird verhandelt, dann wird ein Gegenprotest eingelegt und ja, schwierig. Also klar, das passiert natürlich auch, wenn du's subjektiv entscheidest von Fall zu Fall. Gedanken sollte man sich machen, weil es tatsächlich bei Luke Winters sehr auffällig war, aber das generell festzulegen, nee, würde ich nix aufmachen, was noch nicht aufgemacht werden muss. Wenn sich das jetzt häufen würde, dann okay, dann muss man wahrscheinlich eine fixere Regel finden, aber ja, Ball flach halten. Es gibt das Regelwerk ist lang genug.
Ja, stimmt schon. Ja, VAR im Skisport, gell? Ja,
Ja,
na, aber
klappt ja
in
so
dem Fall
gut.
ist ja wirklich die ganze Stange rausbrochen. Dann gab es doch eine, ja, ein paar Minuten Unterbrechung. Weiß nicht, ob sie dann den Ort. Na gut, das. Ich habe kurz überlegt, ob sie da vielleicht sogar gar nicht gewusst haben, wo die Stange genau gesteckt ist, aber das wird man ja wohl finden noch, dieses Loch, wo es drin war und dann wahrscheinlich wieder das fest zu verankern, war gar nicht so leicht. Aber ja, das ist mir einfach aufgefallen von diesem Wochenende, ja, wollte ich kurz mit dir besprechen. Ja, kommen wir vielleicht gleich zum Rennen am Samstag. Michaela Schifrin hat dieses Rennen gewonnen, hu zum 102. Mal in ihrer Karriere ein Weltcuprennen gewonnen. Und ich glaube, es war der 62. Sieg in einem Slalom, unfassbare Zahlen. Und es war ihr neunter in Levi und damit haben wir, Tobias, die ganze Kompanie fertig, mit der der Santa Claus auch üblicherweise herumfliegt. Sie hat jetzt also neun Rentiere als Patenschaft bekommen. Das ist ja die Tradition bei dem Rennen in Levi, dass man als Sieger, als Siegerin auch die Patenschaft von einem Rentier bekommt. Jetzt musst mal du kurz helfen. Was war der Name? Sie hat sich Zeit gelassen mit dem Namen und jetzt hat sie, ja. Wissen wir es schon.
Was tue
Winky.
ich?
Ja, super. Tobias hat gewunken und ich denke mir, was will er von mir? Ah ja, genau, Winky. Ja,
Ja,
sehr gut. Es
siehste.
war der Spitzname von der Mama, gell, hat sie irgendwie gesagt. Der Spitzname von der Mama in ihrer Jugend oder so war Winky und deswegen hat sie auch irgendwie gemeint, es ist höchst an der Zeit, dass ich meine Mama auch mal so ein Geschenk quasi mache. Haben wir dann am Tag danach auch irgendwie gehabt. Lukas Broughton hat sein Rentier Björn genannt, nach seinem Vater. Also da bleibt es quasi beim Familiennamen. Na, immer eine herrliche Tradition und immer sehr herrliche Bilder, die es dann gibt, muss ich sagen, von der Siegerehrung. Aber wir müssen kurz über das reden, was auf der Piste passiert ist. Michaela Schifrin mit zwei Laufbestzeiten diesen Slalom dominiert. Jetzt schaut ja meine Prediction für dieses Jahr ganz gut aus. Ich habe ja gesagt, Michaela Schifrin wird da alles in Grund und Boden fahren im Slalom und im Riesenslalom auch. Da muss sie es uns noch beweisen. Aber der Vorsprung von 1,66 Sekunden auf den Rest der Welt, Lara Colturi ist Zweite geworden und die ist die Einzige, die da unter 2 Sekunden geblieben ist. Und ja, Emma Eicher hat es aufs Podest geschafft, in einem Slalom jetzt auch mit 2,59 Sekunden Rückstand. Tobias, irgendwie bei der Michaela Schifrin, das ist mit klarem Auge zu erkennen, die hat einfach die Probleme, die 29 davor gehabt haben, gefühlt, diese Rutschphasen, die findest du bei ihr nicht. Das war wieder so beeindruckend. Schon im ersten Lauf einen richtig großen Vorsprung rausgeholt, dann setzt sie da Laufbestzeit im zweiten auch noch drauf. Wirklich beeindruckend und die ist in absoluter Topform, da kommt mir vor.
Ja, das ist für die Konkurrenz in Slalom und es gibt viel Konkurrenz. Das muss schon frustrierend sein, wenn es dann heißt, jetzt geht die Slalom-Saison los. Im Riesenslalom in Sölden war in Ordnung, aber also in Teilen muss ich dir recht geben, dass im Slalom alles wegdominieren wird. Glaub, da bist du auf dem richtigen Weg. Im Riesenslalom wird es nicht so sein. Stehe ich nach wie vor zu der Aussage. Und das muss für die Konkurrenz schon echt erschreckend sein, wie gut sie gefahren ist und wie dominant das war. Und ja, sie fühlt sich da einfach total wohl, merkt man. Das ist ihre Hausdisziplin. Sie ist jetzt auch schon 30 Jahre. Das wird jetzt auch nicht so sein, dass sie A noch ewig fährt und muss jetzt auch anfangen, wie es normale Menschen auch tun, wirklich gezielt abzustimmen, worauf lege ich denn den Fokus? Ich kann jetzt nicht mehr bei jedem Rennen einfach an den Start gehen und gewinnen automatisch alles und es läuft alles von selber. Sie muss unfassbar viel investieren, um dieses Level zu halten und dann entsprechend halt auch zu dosieren und zu portionieren. Und dieser Slalom ist einfach ihr Zuhause, das sie jetzt gefunden hat. Und zu Hause ist sie zu Hause, da ist sie die Chefin und das war wirklich beeindruckend. Und ja, so ist sie nicht zu schlagen. Ich denke, da sind wir uns einig. Und Mai, wir müssen ja auch schauen, jetzt, da ist ja Levi auch ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, was die letzten Jahre passiert ist. Es sind jetzt, glaube ich, 13 Rennen, die zwei Siegerinnen hervorgebracht haben. Und Schifrin hatte im Slalom eine, als Schifrin am Peak war, und da hatte sie eine Konkurrentin, die zu dem Zeitpunkt auch am Peak war, und das war Petra Vlhová. Aber ich glaube, die anderen, wenn sie in Bestform ist, ich glaube, da können die anderen tun und lassen, was sie wollen. Die ackern natürlich auch wie blöd und die arbeiten und hauen da alles rein und wollen immer besser werden. Ich glaube, so eine Schiffrin wäre nur von der Peak Petra Vlhová zu schlagen, dass die anderen das gar nicht können, dass es gar nicht geht. Weißt du, was ich meine?
Ich habe da kein Gegenargument. Eben, ich überlege jetzt gerade, ja, Šinka Jutić, ja, der hat doch einiges gefehlt hier. Kamil Rast, ja, angeschlagen mit ihrer Hüfte, ganz eine komische Geschichte eigentlich.
Immer noch, ist
Ja,
lange her, gell?
das ist
Ja.
so ein blöder Stolperer fast schon irgendwie, so unscheinbar eigentlich. Und dann, dass
Voll.
das so zieht, auch extrem bitter. Ja, und dann sind wir, ja, dann sind wir eh, wenn wir an Siegerinnen denken, auch im Slalom-Weltcup, bleiben nicht mehr so viele über, ja. Und das ist, ja, ist ein gutes Argument, ja. Nein, wirklich, wirklich eine dominante Vorstellung und da hat auch alles gepasst. Es war ja gar nicht so leicht, es war durchaus ein Kälteeinbruch zum Rennwochenende hin. Das heißt, die haben trainiert dort vor Ort bei noch deutlich ein paar Grad mehr und dann ist es am Wochenende hat es angezogen. Vielleicht auch deswegen bei doch, mich hat es überrascht, wie viele dann auch ja bei den Frauen in Rutschphasen gekommen sind. Ich finde, da hat man nur so eine Handvoll, vielleicht fünf Läuferinnen gehabt, die wirklich, wo man irgendwie gesehen hat, ja, die fühlen sich wohl mit der Abstimmung. Ich finde, bei den Männern war das jetzt auch nicht viel größer, vielleicht waren das 10, aber da gab es ja auch einige, die dann doch überraschend viel dahin gerutscht sind. Ist ja auch ein lustiger Kurs irgendwie. Du fährst ja da 20 Sekunden flach dahin oder ein bisschen mehr und dann geht es doch, du musst es einfach vom Timing her dich ändern. Du musst von dieser vollen Attacke im Flachen in die Linie plötzlich investieren für diesen Steilhang, für ein paar Tore, für 10, 15 Sekunden. Es ist ja eigentlich echt ein lustiger Kurs dort. Und auch, ich finde es herrlich zum quasi in die Saison reinkommen. Na, das ist ein paar sagen, ja, schauen wir mal, dass Levi noch nicht so aussagekräftig sein könnte. Ich glaube ja, dass das bei der Schifrin zumindest in dem Fall ziemlich wurscht ist, aber ja, beim Rest werden wir sicher auf die nächsten Rennen schauen müssen. Tobias, mich hat auch überrascht, wie gut Lara Kulturi drauf war. Also die ist ja da in der noch außerhalb der Top-7-Gruppe mit der Startnummer 12. Dass die da die erste Verfolgerin ist von der Michaela Schifrin, hat mich tatsächlich überrascht. Sie hat zum vierten Mal jetzt einen Podestplatz erreicht im Weltcup, zum zweiten Mal im Slalom. Würde ja auch sagen, Slalom eher noch ihre zweitbeste Disziplin. Ich sehe die da im Riesenslalom, zumindest was die vergangenen Ergebnisse betrifft, hat sie ja da eher den Riesenslalom noch gehabt. Aber ja, jetzt auch zum zweiten Mal ein zweiter Platz in einem Slalom. Ja, das könnte noch richtig spannend werden. Und eben, wir wissen, dass sie verdammt jung ist, hat den 19. Geburtstag gefeiert am Renntag. Und etabliert sich da absolut in der Weltspitze, ja.
Ja, da bringt sich jetzt schon die Nachfolgegeneration so ein bisschen in Stellung. Ist einfach so, in Position. Ist 19 geworden. Ich meine, da liegen über 11 Jahre zwischen ihr und Schifrin und wie gesagt, es wird auch nicht ewig gehen. Und wenn die Grande Dame dann weg ist, deutet sich im Hintergrund schon so langsam an, wer kann denn da auch nicht nur punktuell, sondern perspektivisch die Dinge auch mitbestimmen. Und klar, da gehört sie ganz weit vorne mit dazu, sofern die Gesundheit hält. Also sie hatte schon auch eine schwere Verletzung im Knie. Das hatten andere nicht, zum Beispiel Emma Eicher. Aber wenn das körperlich hält, bringt sie natürlich vom Grundvermögen her und von dem Setup, das sie auch selber geschaffen hat, bringt sie alles mit. Ja, ist alles, ist ja eine Art Projektkulturi, denke ich, kann man so bezeichnen. Also tue mich immer noch wahnsinnig schwer. Ich schreibe auch nie in meinen Texten die Albanerin, weil ich schreibe immer
Voll.
die Italienerin, die für Albanien an den Start geht.
Voll, ich mach's genauso, ja.
Deswegen ist da natürlich alles auf diese Karriere und auf diesen Weg hin getrimmt worden, aber man hat da nicht viel falsch gemacht. Also die Ergebnisse sprechen für sich und glaube, dass es schon irgendwann auch wieder zurückgehen wird in Richtung italienischer Skiverband, dass das Ding wieder stimmig wird, wird allein aus der Not heraus, werden die Italiener, werden sie gut beraten, dass man das Ding wieder im Endeffekt so zurückdreht, ob das dann ja, so auch immer, dann wechsle ich mal hier eine Nation und mal hier und da. Ob dieses Hin und Her gut für den Skisport ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass man in Italien da wirklich blöd wäre, wenn man sich das entgehen lassen würde, was man hier hat. Nämlich einen absoluten Rohdiamanten, der in dem Alter jetzt schon zeigt, was Phase ist und was man kann. Und das sind tatsächlich schon Schifflin-Vibes, die damit durchgehen. Gell? Also muss man so sagen.
Auch
Das
vom
ist,
Alter her, ja, genau.
ja,
Ja,
das meine ich ja. Alter,
genau.
Klasse, Erfolge, die man jetzt schon hat, ja, das erinnert doch stark. Gell?
Ja, absolut. Und du hast das gesagt, das ist so ein bisschen ein Projekt. Ich finde es auch interessant, dass sie eigentlich die einzige ist, die mit Blizzard fährt, mit der Skimarke Blizzard. Fällt mir jetzt eigentlich nur noch der Michi Matt fährt, glaube ich, auch Blizzard. Und sonst habe ich eigentlich keinen im Kopf, ja. Auch das irgendwie, ja, interessant, würde jetzt mal vermuten, ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen, dass natürlich auch dann diese Skifirma sehr, sehr viel dafür tut, ihr Aushängeschild da gescheit zu betreuen, zu promoten, ja. Und der zweite Aspekt mit Italien, ja, du hast absolut recht. Also in den Punkterängen haben wir Emilia Mondinelli, mit der Startnummer 51 als einzige Italienerin in den Punkten, als 27. Die hätten die Lara Culturi dringend nötig im Slalom, ja.
Naja, und Brignones Karriere geht zu Ende. Gocias Karriere ist in den letzten Zügen. Marta Bassino, weiß ich nicht, ob man die noch mal auf dem Level sehen. Ich zweifle es ehrlich gesagt an, dass wir schon mal gesehen haben. Und dann wird's halt dünn. Gell? Da kommt dann ehrlich gesagt nimmer viel. Bei den Herren sind's jetzt auch nicht verwöhnt mit gesegnet mit dem allergrößten Talent und wenn dir plötzlich die goldene Generation mehr oder weniger wegbricht und du aber jemanden hast, der eigentlich aus deinem Verband entsprungen ist und den du ja auch hättest halten können, wir brauchen jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal aufdröseln, aber da kommst du natürlich irgendwann auch in Erklärungsnot. Das kann ich total nachvollziehen.
Ja, absolut. Jetzt habe ich dich sehr lang mit anderen Themen beschäftigt. Ich frage mich ja, wie hyped bist du nach diesem dritten Platz von der Emma Eicher, ja? Die auch den vierten Platz von der Lena Dürr, auch das will ich hier erwähnen, ein bisschen dann in den Schatten stellt, weil es einfach doch was Besonderes ist. Auch Emma Eicher, eine junge Athletin. Und ja, ich meine, jetzt hat die schon eine dritte Disziplin, wo die aufs Podest fährt. Wir haben ja auch schon kurz geschrieben am Wochenende untereinander. Ja, ich bleib bei der Frage, wie hyped bist du eigentlich?
Ja, jetzt Thema Erklärungsnot, da komme ich so langsam rein in die Erklärungsnot, weil ich weiß, dass ich hier ein, zwei Jahre auch immer wieder gesagt habe, ich weiß nicht, ob das tatsächlich Sinn ergibt, dass sie immer alles fährt und sollte man nicht langsam spezialisieren und dass sie wirklich auch zur Siegfahrerin wird, um daraus Selbstvertrauen rauszuziehen und dann das Thema, ich fahre alles und greife den Gesamtweltcup an, wieder rausholt aus der Schublade und ja. Die haben immer gesagt, nee, nee, das passt schon. Und die haben dann auch, ja, es passt, sie haben recht. Also ich habe mich da halt in meinen theoretischen Gedankengängen, die aber zu einem gewissen Zeitpunkt schon auch ihre Daseinsberechtigung hatten. Also wir hatten die Saison mit über 10 DNFs und so weiter, wo ich mir überlegt habe, puh, wird da jetzt nicht jemand verheizt? Aber das hat ja alles immer in Absprache mit ihr stattgefunden. Und ja, Respekt, also wie man das aufgebaut hat, wie man da mit ihr umgegangen ist und dass sie gut Slalom fahren kann, wussten wir. Dass das erste Podest im ersten Rennen kommt, ist natürlich echt gut. Gibt auch, wenn es dann Richtung Speed jetzt geht und so weiter, gibt es natürlich ein gutes Gefühl. Also das, ja, der Hype ist da, aber ich bin jetzt auch nicht der Aufbrausendste, der bei jeder Kleinigkeit durchdreht, aber das schaut schon im Gesamtpaket echt gut aus, gell? Wie du sagst. Also, sie hat schon eine Abfahrt gewonnen, sie hat schon Super-G gewonnen, sie ist vor kurzem 22 geworden, das ist wenige Tage her. Und jetzt fährt sie im Slalom aufs Podium. Wir haben gesagt, die Grand Dame, die große Chiffrin, ist irgendwann mal weg. Lara Gut-Behrami fährt ihre letzte Saison. Brignone ist raus. Was haben wir denn gesamtweltcup-technisch? Was bleibt denn dann übrig? Und wenn sie in den Speed-Disziplinen ihre Punkte holt, ja, weil Sonis Rika Ljutic ist ja dann irgendwann eine Anwärterin auf dem Gesamtweltcup. Eine Lara Kulturi wird es irgendwann sein. Mir fehlt irgendwie gerade so, klar, da kristallisieren sich im Laufe von Karrieren, kristallisieren sich dann schon immer noch Athleten, Athletinnen raus, die dann irgendwann den nächsten Entwicklungsschritt machen und dann natürlich auch um den Gesamtweltcup kämpfen können. Weil angenommen, die Namen, die ich jetzt vorlese, die verletzen sich alle in einer Saison. Das soll natürlich nicht passieren, aber es kann natürlich passieren. Dann ist ja nicht so, dass die FIS sagt, ja, wir sagen den Gesamtweltcup ab, weil qua Talent dafür keine geeignet ist, sondern da gewinnt es halt trotzdem irgendjemand. Also da können sich schon noch Dinge entwickeln, aber wenn man perspektivisch schaut, wenn die mit drei Disziplinen reingeht, in denen sie aufs Podium fährt und gar gewinnen kann und das auch noch in diesen unterschiedlichen Disziplinen, wenn sie im Speed da ihre Punkte holt, die holen halt andere dann vielleicht nicht und das kann natürlich schon echt ein Trumpf sein, gell? Ja, da hat der Deutsche Skiverband A, sehr, sehr viel richtig gemacht, damals zu sagen, dass die Emma Eicher, die ja eigentlich in Schweden aufgewachsen ist und dass man es geschafft hat, sie für den Deutschen Skiverband zu gewinnen, dass man ihr die Aufmerksamkeit geschenkt hat, das auch so ein bisschen als, ja, es ist ja auch eine Art Projekt, muss man tatsächlich so sehen. Weil wenn die dir gesund bleibt und im Schädel wird die eh stabil bleiben, dann mache ich mir keine Gedanken, dann hast du dich als Deutscher Skiverband für die nächsten 10 Jahre abgesichert, was Erfolge angeht.
Herrlich. Hey, the
Ja.
future is bright. Sehr
Ja,
gut.
aber Lukas, was hat natürlich jetzt, jetzt gehen wir zum Hype zurück,
Ja.
denn es war nicht nur das erste Technikpodium, sondern
Na.
die Liquimoli-WM-Norm ist geknackt.
Olympianorm.
Olympianorm, ja, Mann, ich bin noch
Olympianorm.
so im Ohr. Ich habe es extra aufgeschrieben vorhin, die Liquimoli
Jawohl,
Olympia. Ja, da muss ich noch bis Februar, muss ich noch üben. Also
ja.
da ist noch Spielraum nach oben. Aber gut, war eh klar, dass sie da mitfahren wird. Das wären dann ihre zweiten Olympischen Spiele. Sie war ja 2022 schon mit dabei. Hat im Teamwettbewerb auch eine Medaille damals gewonnen. Aber war damals natürlich eine ganz andere Emma Eicher, als es jetzt ist. Aber man hat sie auch damals schon mitgenommen. Sie hat auch die Schule früher beendet, was natürlich auch ein Streitthema ist, dass du sagst, ein Jahr vor dem Abitur gehe ich raus aus dem Wintersportinternat. Da haben wir uns auch schon gefragt, so, okay, zockt man da vielleicht ein bisschen zu viel? Aber ja, Stand jetzt haben sie wirklich sehr, sehr viel mit ihr richtig gemacht und super Start. Also Deutschland Slalom-Nation. Ist mein Herzerl natürlich aufgegangen, gell? Mit ihrer Leistung, mit der Leistung von Lena Dürr, die auf den vierten Platz kommt und nicht weit weg ist vom Podium. Die dritte war noch im ersten Durchgang. Emma Eicher war da siebte, konnte da ein bisschen aus der Lauerstellung. Da erwartet man natürlich jetzt auch noch nicht so viel. Ich bin sehr gespannt auf den Speed-Auftakt, wenn wir bei Emma Eicher nochmal bleiben, weil da natürlich Erwartungen jetzt höher sind. Ganz logisch. Wenn du da schon mal zwei verschiedene Disziplinen gewonnen hast, dann steigen natürlich die Erwartungen. Das wird jetzt im Slalom auch der Fall sein. Ja, also wenn wir Artikel, Live-Ticker und so weiter machen, dann suchen wir uns ja immer ein Titelbild aus. Über wen ziehen wir denn eine Geschichte auf? Wer ist denn unser Fokus? Auf wen konzentrieren und richten wir uns? Und das war vorm Rennen Lena Dürr und nach dem Rennen ist es Emma Eicher. Und vor dem Slalom Gurgel wird es Emma Eicher sein und nicht Lena Dürr. Was dann wieder dazu führen kann, dass eben Lena Dürr am Ende wieder vor Emma Eicher steht. Aber da haben wir zwei absolute Granaten drin, weil Respekt, Lena hat wieder eine grandiose Vorbereitung hingelegt, weil sie wiederkommt und wieder on point da ist. Und sie war in Sölden schon gut, weil ja da der Spagat stattfindet. Ich mache jetzt dann beides. Und da war die Befürchtung, leidet dann vielleicht eines drunter? Nee, tut's nicht. Und das ist wieder ein sehr, sehr guter vierter Platz und sie ist nicht ganz zufrieden. Das ist halt auch Lena, weil sie weiß, da geht noch mehr, ich will mehr, ich kann mehr. Aber worüber reden wir? Wir haben zwei Deutsche in den Top 4. Da gibt es andere Nationen und jetzt spiele ich den Ball nach Wien, die sich über sowas sehr gefreut hätten.
Ja, zwei Topläuferinnen, zwei Podestkandidatinnen. Die sucht man im ÖSV aktuell vergeblich. Katharina Lienzberger als Zehnte hat da das beste Ergebnis rausgeholt, hat sich im zweiten Lauf ein bisschen verbessern können, aber insgesamt ja, war das sehr wenig, um nicht zu sagen fast gar nichts. Katharina Truppe und Katharina Huber, die zwei weiteren Katharinas, beide auf Platz 16 gelandet. Lisa Hörhager immerhin mit Nummer 36 Punkte geholt als 23. Katharina Gallhuber 24. Also ja, es gibt da schon fünf Athletinnen in den Punkterängen, aber das ist nicht der Anspruch, dass du ab Platz 10 mitfährst. Du willst unbedingt einstellig werden. Ja, das reicht aktuell nicht. Was mir doch gefallen hat, ist die Selbstkritik, vor allem von Katharina Truppe. Die hat gemeint, ja, das war gar nichts, das war übertrieben. Sie hat sich vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen, hat das irgendwie relativ schnell analysiert, hat gesagt, okay, gibt es noch sehr viel Arbeit jetzt hin zum Rennen nach Gurgel. Da hat der ÖSV in den vergangenen Wochen trainieren können. Vielleicht hilft dieser kleine Heimvorteil dann doch. Es wurde ja am Tag drauf, am Sonntag bei den Männern nicht viel besser. Da war Michael Matt tatsächlich der beste Österreicher als Neunter. Ja, ein gebrauchtes Wochenende für den ÖSV, finde ich. Und so schnell kann es gehen. Du startest rein mit einem Sieg von der Julia Scheib, mit einem zweiten Platz von Marco Schwarz. Und ja, 3 Wochen später ist die Stimmung doch schon wieder ein bisschen brenzliger. Wie gesagt, jetzt kommen Heimrennen, da erwartet man sich deutlich mehr. Man hofft auch darauf, dass vielleicht Levi so ein bisschen ein Ausreißer ist, doch ein spezielleres Rennen ist und das nicht ganz das wiedergibt, was die Leistungen eigentlich von den Athletinnen und Athleten erwarten lassen würden. Ja, aber die sind nicht mit einer allzu guten Stimmung heimgereist, kann ich sagen. Und ja, Tobias, vielleicht kurz auch, ich meine, ein ähnliches Bild zeichnet sich ja beim Schweizer Team ab. Wir haben schon kurz gesprochen, Camille Rast mit ihren Hüftproblemen, die sich sogar nach dem Lauf auf die Hüfte greift. Also das ist wirklich sehr akut, ja, wirklich sehr überraschend und bitter, dass sie da zu kämpfen hat. Platz 15. Es war dann Wendy Holdener mit Platz 8 als beste Schweizerin.
Ja, ich habe im Schweizer Fernsehen mir da auch einige Sequenzen im Nachgang angeschaut. Ja, da wird der Ton schon ein bisschen strenger. Also, da geht es jetzt nicht nur um reine Ergebniskritik, sondern ja, habt ihr schon Aussagen gehört, auch so, puh, da fehlt der letzte Biss, die letzte Konsequenz, den die Konkurrenz an den Tag legt und dann gibt man sich wieder zufrieden, sagt, ja, achter Platz. Ist in Ordnung, können wir mit leben, geht schon. Und ja, ich höre da auch schon raus, dass sich da auch Dinge schnell in eine ungemütlichere Richtung bewegen können. Muss schon differenzieren, also Kamil Rast hast du angesprochen, aber ja, wenn man das nicht in den Griff kriegt, und das ist sehr, sehr lange her, sie hat da die Fahnen wirklich hochgehalten im letzten Jahr, vor allen Dingen natürlich mit dem WM-Titel, aber war im Weltcup natürlich auch extrem gut. Ja, das weiß ich nicht, wie sich das da entwickelt, aber das muss man sich schon alles genauer anschauen. Und ja, Lara Gutberami, ich habe es angesprochen, die hört dann auf. Ja, irgendwie ist da auch nichts in Sicht, wo man sagt, so, perspektivisch haben wir da jemanden, der jetzt schon so weit ist, da irgendwann auch die Nachfolge anzutreten. Weil irgendwie jetzt gerade Wendy Holdener, ich sehe keinen Entwicklungsprozess in den letzten Jahren. Klar kann an einem guten Tag immer ein Podium mal rausspringen, aber auch sie war schon stärker und konstanter und gefühlt geht es da tatsächlich zurück. Und wir sind nicht dabei beim Training und so, ob das mit der Einstellung zu tun hat, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber wenn aus Expertenkreisen da so deutliche Worte fallen, dann ja, muss man sich das genau anschauen, weil du natürlich bei den Herren da eine andere Ausgangslage hast. Und ja, wenn dann ein Geschlecht immer so ein bisschen hinterherhinkt, ich habe es letzte Woche ja von den deutschen Männern erzählt, die ganz ohne Podium dastanden. Ja, kannst da schnell ein bisschen ungemütlicher werden. Melanie Meillard hat mir sehr gut gefallen im ersten Durchgang. Bringt es dann leider nicht runter, wird 22. Und das schaut auf der Ergebnisliste ja sogar noch deutlich schlechter aus als bei den Österreicherinnen, weil du in Österreich zumindest eine gewisse Masse hast. Ja, also es waren ja recht viele dabei, die in den zweiten Durchgang kommen und sich dann rund um die Top 20 auch bewegen. Aber eine Schweizerin wird Achte, Kamil Rast, also Holdener Achte, Rast 15., Meillard 22., that's it. Und die kleine Skination, die Deutschland im Vergleich zur Schweiz ist, bringt zwei in die Top 4. Also das muss man
Ja.
sich genau angucken. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit Gurgel. Aber ich glaube, dass da die Weiterreise jetzt Richtung Österreich, dass da auch nicht die entspannteste Stimmung war, sondern dass man sich das genau anschauen wird. Also ja, auch hier irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, eher was Halbes als was Ganzes. Ja, gucken wir uns
Ja.
an.
Absolut. Wir sind in der Zeit eh schon durchaus fortgeschritten. Deswegen würde ich sagen, schauen wir auf den Sonntag. Schauen wir auf die große Geschichte vom Sonntag. Ja, der erste Weltcupsieg für Brasilien im Skiweltcup. Lukas Braathen hat es tatsächlich hinbekommen. Ja, und ich
Ich
muss
dachte,
sagen,
dass der. Ich dachte ja, dass der Scheins gewonnen hat letztes Jahr. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil da gibt es ja seine Dancing Moves und
ja,
sowas. Das war halt
stimmt.
dann das Podium dann. Und dann
Toll.
gewinnt er. Als ich gehört habe, könnte der Erste, habe ich nochmal nachgeschaut und gesagt, nee, er hat tatsächlich kein Rennen gewonnen letztes Jahr.
Stimmt,
Aber ja.
eben, also es ist ja keine Sensation in dem Sinn vom Ergebnis her, dass Lukas Braathen das drauf hat, aber ja, dass es jetzt hingebracht hat. Ich habe mich gefreut mit ihm, muss ich sagen. Und er wirkt auch, er hat das jetzt nicht auch gleich ausnutzt, um völlig drüber zu sein irgendwie. Er hat das schon, ich finde, er hat sich auch super sympathisch und ideal verhalten irgendwie danach. Er hat das super eingeordnet, hat schon die Chance genutzt, darüber nochmal über seinen Weg zu sprechen. Er hat gesagt, ja, der Weg, der war durchaus auch einsam. Eben, so ein Privatteam, ja, cool, dass er sich's leisten kann. Das meine ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist halt schon ein ganz anderes Leben, als wenn du gerade im norwegischen Team, wo die Stimmung ja, so schaut's ja aus, immer extrem gut ist, wo sich die ja wirklich gut verstehen untereinander, mit einer großen Ausnahme natürlich. aber ja, na, es war irgendwie cool. Und dass er dann, er führt nach dem ersten Durchgang und dann hat er irgendwie auch in den Interviews dazwischen gemeint, ja, schauen wir mal, wie es mir im zweiten Lauf geht, weil da habe ich ja dann eine schlechte Startnummer. Dann ist mir irgendwie eingefallen, ja, stimmt. Also, der hat ja durchaus auch Rennen gehabt, die er dann quasi mit einer Aufholjagd gewonnen hat in der Vergangenheit und so weiter. Lustig, dass er sich quasi selber so ein bisschen ins Zweifeln bringt, aber er spricht halt dann einfach seine Zweifel aus und hat auch gesagt, ich muss da eigentlich schon noch ein anderes Setup wählen, weil ich kann nicht mit der Startnummer 4, die er hatte im ersten Lauf, kann ich nicht dieselbe Herangehensweise haben, wenn ich dann im zweiten Lauf als 30. erst komme. Und da habe ich mir irgendwie kurz gedacht, ah, okay, spannend, dass er da so doch das Ganze anspricht, hat's sehr gut runterbracht. Ja, 31 Hundertstel hat er Vorsprung gehabt auf Clément Noël, der auch neue Saison, altes Bild, der ist auch absolut da, gleich zu Beginn. Zweiter Platz für den Franzosen. Und dann ja, auch eine schöne Geschichte, Eduard Hallberg, der Finne, fährt in Finnland aufs Podest, auf Platz 3. 57 Hundertstel haben ihm gefehlt. Na, ist echt eine Feel-Good-Story auch. Aber kurz zum Brocken, Tobias, wie siehst du diesen Sieg? Kann das irgendwie auch noch mal was auslösen bei ihm? Oder was sind deine Gedanken zu seinem Sieg?
Ja, mega gut gefahren. Also, oh, wenn der reinkommt in den Rhythmus, diese Ruhe im Oberkörper, diese Kontrolle über sich, über den eigenen, die Kontrolle über den eigenen Körper, über das Material, über die Strecke, den könnt ihr den ganzen Tag zuschauen. Also, da können wir so eine 10 Kilometer lange Strecke bauen und ich stehe dann den ganzen Tag da und schaue einfach, wie er fährt. Cool anzuschauen, wirklich gut. Zeigt natürlich, dass das Comeback im letzten Jahr, da durfte man natürlich Fragezeichen haben, die Fragen entsprechend auch stellen, aber das ist mit Sinn und Verstand angegangen worden, hatte ich so ehrlich gesagt auch erwartet, wenn man so einen Schritt geht, auch mit den Sponsoren da im Hintergrund. Dann wird man das vernünftig machen, aber ja, siehst ja, der springt dann nur bei der Modenschau rum und macht hier und da und das. Und er zeigt und beweist einfach, dass das beides kombinierbar ist, dass die Dinge so sein müssen, dass es für ihn passt, dass er frei auffahren kann, im Kopf aufgeräumt ist. All diese Komponenten führen dann dazu, dass du jetzt dastehst und dieses erste Rennen gewonnen hast. Und die Fragen wären irgendwann gekommen, wenn sich das jetzt weitergezogen hätte, auch Richtung Olympia, dass er nicht gewinnt. Irgendwann ist ein Kipppunkt da, wo es dann heißt, als er Norweger war, hat er Rennen gewonnen, dann macht er da sein eigenes Ding und irgendwie, ja, er ist schon irgendwie dabei, aber hat er vielleicht da dieses gigantische Talent, das er hat, auch weggeworfen? Und damit nimmst du natürlich auch Leuten wie uns, die dann das irgendwann hier zur Sprache gebracht hätten, da nimmst du natürlich solchen Leuten den Wind aus den Segeln und deswegen Respekt, da wurde sehr gut gearbeitet und da hat man ein Konzept gefunden, das einfach zu ihm als Mensch passt, nicht nur als Sportler,
Ja.
sondern offensichtlich auch als Mensch und so schnell kann es gehen, vor 3 Wochen in Sölden noch ausgeschieden, wir hatten da die Geschichte auch hier erwähnt, dass da vorher dieser Unfall war, den dann tatsächlich auch beschäftigt und aus dem Konzept gebracht hat. Und wenn alles aufgeht, wenn alles stimmt, ja, dann kommt sowas bei rum. Das ist ein Statement gewesen. Und Broughton ist voll da. Jetzt ist auch diese Geschichte mit dem Sieg für Brasilien abgehakt. Da werden wir jetzt nicht mehr oft drüber sprechen. Da kann es vielleicht noch die historische Medaille geben bei den Olympischen Spielen. Und ja, dann kann er sich voll auf das konzentrieren, was er für mich am besten kann, nämlich Skifahren mit Mode und dem ganzen Zeug kenne ich mich nicht aus. Da sehen das vielleicht andere so, dass er das noch besser kann, aber Skifahren kann er sehr gut und das.
Ein Modepodcast wäre auch mal
Na,
was,
den wird es mit mir nicht mehr geben. Den darfst dann du
ja.
machen, du redest ja immer über das Zeug.
Ja, müssen wir nachher kurz noch
Oh
ansprechen.
Gott, hat er wieder
Aber
was, ja.
weil du gesagt hast, die Ästhetik, also dass du dem einfach gern zuschaust, beim Skifahren, ist mir irgendwie eingefallen. Ich habe zwischen ersten und zweiten Durchgang auch, also ich habe Dienst gehabt am Wochenende und habe ein Foto eben gesucht von Broughton. Und mir ist aufgefallen, also es war ein ganz normales Slalomfoto, ja. Da steht ein Fotograf bei genau einem Tor und fotografiert jeden einmal ab. Und mir ist halt aufgefallen, dass der einfach. Da hat einfach alles gepasst. Es war so ein dynamisches Foto. Und jetzt habe ich extra nochmal das aufgerufen, ja, und habe mir nochmal die Fotos von Levi jetzt ausgefüllt. Ist natürlich ein bisschen schwer, das in einem Podcast zu beschreiben, ohne die Bilder zu sehen. Aber Beim Braten, da passt wirklich alles. Das schaut so dynamisch aus und I'm sorry, aber ein paar Bilder später kommt tatsächlich der Manuel Feller und es schaut halt nicht so dynamisch, also nicht dynamisch aus. Es schaut halt eher, man merkt, der Feller arbeitet sich mehr durch so einen Kurs, als dass er da durchfährt. Ja, es ist wirklich anhand von einem Foto schon zu sehen. Der ist ein bisschen mehr zusammengestaucht. Das ist alles, ja, es ist nicht so ästhetisch. Es ist einfach, ja, das war beim Braten, dieses Foto hat mich irgendwie auch beeindruckt. Auch weil es irgendwie gar nicht so ein typischer, fast schon so Riesenslalom-Schwung fast ist. Ein bisschen extremer irgendwie, aber es schaut so dynamisch aus. Das war irgendwie sehr cool. Das ist mir jetzt noch eingefallen, wie du das erzählt hast. Ja, ja, beim Clermont Noël wollte ich nur noch dazu sagen, eigentlich irre, dass der noch immer keine Slalomkugel hat. Der ist dreimal Zweiter geworden im Slalom-Weltcup. Hat schon 14 Rennen gewonnen, hat insgesamt jetzt 29 Podestplätze im Slalom und noch keine Kugel. Ja, er hat Olympia gewonnen vor 4 Jahren, fast 4 Jahren, in Peking Gold geholt. WM-Medaille fehlt ihm auch noch, aber ja, der wäre eigentlich auch mal fällig in diesem Jahr, finde ich, dass er sich die Kugel holt. Der ist ja damals dann auch noch. Quasi hat Marcel Hirscher den ja auch noch genannt, dass das ein großer Konkurrent ist von ihm, weil der jung ist und upcoming und ja, brandgefährlich. Ja, der hält sich da jetzt echt schon seit ja, knapp 10 Jahren eigentlich im Weltcup in der absoluten Weltspitze. Ja. Ja, und dann haben wir eben diese Geschichten von Eduard Hallberg, der Dritter wird. Da habe ich irgendwie nur aufgegriffen, dass der hatte ja. Den Speed hatte er durchaus. Er ist oft ausgefallen in der Vergangenheit. Und das gibt es ja durchaus öfter. Wir haben das schon oft thematisiert hier auch. Dieser Slalom, vor allem bei den Männern, das ist so ein Do or Die, irgendwie so eine Orga-Disziplin auf so einem hohen Niveau, dass du irgendwie da durch die 60, 70 Tore quasi all in gehen musst. Und wenn es einem aufgeht, dann ist Großes möglich. Eduard Hallberg ist es jetzt irgendwie aufgegangen. Und Laurie Taylor im zweiten Durchgang vor allem ist es auch aufgegangen. Der ist Vierter geworden, der Brite, hat um 400stel seinerseits sein erstes Weltcup-Podest verpasst. Aber ja, cool, du hast es ja auch angesprochen, diese unterschiedlichen Nationen, dass dir das so taugt an der Disziplin, an dem Slalom. Wir haben jetzt eben, ja, einen Brasilianer unter Anführungszeichen, Franzose, Finnland, Großbritannien. Ja, Frankreich generell dreimal in den Top 8, das ist schon saugut. Und zwei Briten in den Top 7. Dave Riding ist Siebter geworden. Und erst dann kommen die Österreicher. Ja, Michi Matt, wie gesagt, der beste Österreicher auf Platz 9, hat sich ein bisschen verbessern können im zweiten Lauf. Der hat mir durchaus ganz gut gefallen für das, wo der gerade steht in seiner Karriere. Der will da quasi nochmal ja, nach vorne kommen. Die Startnummer spricht auch Bände. Der fährt eben mit der Nummer 25. Er ist aktuell eben in dieser Gruppe, ja, außerhalb der Top 20. Ich würde sagen, das spiegelt seine Leistung durchaus gut wider in den vergangenen Jahren. Der will natürlich nochmal in die Top 15, in die, ja, idealerweise natürlich in die Top 7. Da ist der Weg noch weit. Aber der hat mir ganz gut gefallen. Fabio Gstrein war ja im ersten Lauf durchaus noch ansprechender, war da noch besser unterwegs, ist dann zurückgefallen auf Platz 10. Ja, irgendwie gerade so gefühlt irgendwie der Stärkste in diesem Team. Manuel Feller hat sie dann verbessert im zweiten Lauf auf Platz 11. Hat auch im ersten Lauf schon viel am Boden verloren. Und dann kommen wir zur Frage, Tobias. Ich frage mich, wer hat eigentlich einen schlechteren Arbeitstag gehabt? War es Henrik Kristoffersen oder war es doch ein Marco Schwarz, der hier 19. wird mit Startnummer 28, der mir aber in beiden Läufen leider im Steilhang nicht gefallen hat? Also der hat da viel Zeit verloren. Im zweiten Lauf, glaube ich, eine Sekunde, im ersten knapp unter einer Sekunde verloren auf die Sektorbestzeit da. Das ist schon sehr viel. Das hat mich fast ein bisschen negativ überrascht. Da ist jetzt auch eben der kleine Hype oder die kleine Begeisterung, die nach dem zweiten Platz in Sölden da war, ein bisschen bei mir zumindest schaumgebremst. Was sagst du zu deinem geliebten Henrik?
Ja, also ich glaube, deine Frage kann man schon mit Kristoffersen beantworten, weil bei Schwarz ja so viel passiert ist, dass man die Dinge eher noch verzeiht und Natürlich, der zweite Platz steht aus Sölden. Den kann ihn auch keiner nehmen. Ja, und bei Christoffersen ist es echt zäh. Also es geht nicht gut los. Und wir hatten es bei ihm ja oft gesehen, dass die ersten Durchgänge überschaubar waren. Er im zweiten Lauf dann aber echt drauf gepackt hat. Und da einfach das Setup auch besser gefunden hat, weil dieses Materialthema schwingt immer mit. Immer, immer, immer. Und das lief letztes Jahr super, dass er da auch immer die Fehler am Material finden konnte, was hat im ersten Lauf nicht gepasst, im zweiten dann deutlich stärker war. Und hier steht erst die 9. Laufzeit und dann die 17., weil dieser 9. Platz war eigentlich ein Christoffersen-Platz, wo er dann sagt, so, jetzt Setup noch ein bisschen anpassen, volle Attacke, Vollgas geben und dann in Richtung Podium vorfahren. Und da, ja, wird man viel nachdenken und viel überlegen, weil das war nix. Also ich glaube, da war die Stimmung nicht so gut. Und ja, ein Platz hinter ihm. Du hattest ja getippt, Christoffersen gewinnt. Ich hatte gesagt, Meillard gewinnt.
Da
Da haben wir
haben wir
uns,
uns
haben
immer
wir,
getroffen,
ah,
gegenseitig.
da, ja. Du warst noch ein Platz besser als ich. Also, da geht die kleine Kugel an dich, die kleine Tippkugel, aber die fällt sehr klein aus, mein Lieber. Ja. Ja, deswegen, hey, also da, wenn wir jetzt die Briten, du hast es so en passant ein bisschen gesagt, aber das ist eine gescheite Watschen für Swiss-Ski, für Ski Austria, selbst für Deutschland, die ja nicht in den Dimensionen wie die Schweiz und Österreich mitfahren, aber dass ein Brite Vierter und Siebter wird und der beste Österreicher Neunter ist und der beste Schweizer 14. ist, das ist eine saubere Watsch. Also da haben welche viel richtig gemacht und andere werden da schon ins Grübeln kommen. Also Loïc Meillard Saisonstart, wir hatten ja vor Sölden gesagt, es kann Richtung Gesamtweltcup gehen, wenn alles stimmt im Slalom und im Riesenslalom. So wird's nix.
Na.
Es wird jetzt kein Spoiler sein, der euch vom Hocker haut, aber so.
No.
Ja, gerade im Slalom, wo er die einzige Disziplin ist, wo er wirklich Punkte gut machen kann, auf Odermatt und auch machen muss. Aber so wird's nix. Und der Saisonstart ist nicht gelungen. Wenn man nach zwei Rennen von einem Saisonstart sprechen kann, aber irgendwann müssen wir es tun und irgendwann geht's halt los und jetzt läuft die Saison und Gurgel wird für einige Herrschaften, die wir jetzt hier angesprochen haben, ein ganz wichtiges Rennen. Weil wenn das nämlich auch noch schief geht, ja, dann sind halt von, wie viel Slalom sind es? 10 oder 11. Dann sind halt schon zwei vorbei. So, es ist dann ein Fünftel. So. Und ja, keine Ahnung. Also, ja, schon interessant. Also, da sind wieder Verhältnisse dabei, die man so nicht einplant und einplanen kann. Und ja, entsprechend wird man jetzt sehen, was in Gurgel passiert, was für mich tatsächlich auch eher dann richtungsweisender ist als Levi, auch aufgrund der äußeren Bedingungen. Es hat da einfach nicht diese minus 10, 12 Grad im November. Und die Rennen, die dann ja wirklich zu Crunch-Time im Slalom, wenn es dann Ende Dezember so richtig abgeht, wo finden diese Rennen denn statt? Also Madonna, Wengen, Adelboden, Kitzbühel, dann perspektivisch Richtung Olympia im Februar. Klar kann es da mal minus 10, minus 12 Grad haben, ist aber eher Seltenheitswert. Also ich bin schon gespannt, was Google uns da jetzt präsentieren wird, wie viel schlauer wir danach sind. Und dann kann es sein, dass man Levi recht schnell abhaken kann. Aber wenn mal so eine Dynamik entsteht, dann ja, kann die sich auch weit reinziehen bis in den Dezember, in den Januar.
Ja.
Und dann wird es schwierig.
Sag uns noch kurz, was hast du vom Linus Strasser gehört, der einzige Deutsche war, der es in die Punkteränge in den zweiten Durchgang geschafft hat?
Genau, der Linus ist 15. geworden, 4. nach dem ersten Lauf.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und 25., der zweite hat leider nicht gepasst. Aber er sagt, das Ergebnis war für ihn erstmal nicht wichtig. Wichtig war, dass er das Material wirklich unter Rennbedingungen auch testen konnte. Also er ist in Sölden gefahren, aber das war Training. hat er gesagt, 98% meines Trainingsumfangs hat sich auf den Slalom konzentriert. Und er sagt, es hat sich sehr gut an alles angefühlt. Und er hatte vorher gesagt, hatte ich letzte Woche ja mitgebracht, dass er Anlaufschwierigkeiten in Kauf nimmt. Und ergebnistechnisch sind das Anlaufschwierigkeiten. Aber er sagt, er fühlt sich gut. Er ist Vierter nach dem ersten Durchgang. Das zeigt ja, dass es eine ganz verkehrte Entscheidung gewesen sein kann. Und wenn er sagt, er fühlt sich gut, dann müssen wir das an dieser Stelle ihm so glauben, weil wir können es nicht widerlegen und keiner da draußen, der uns zuhört, kann es jetzt widerlegen. Und dann vertrauen wir ihm und dem Prozess. Und ja, da redet man ja nicht von einer Slalomkugel. Brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Und wann brauchen wir denn Linus Strasser in Topform? Genau den Zeitraum, über den ich jetzt gesprochen habe. Und dann soll man die Chancen jetzt nutzen, sich mit dem Material so abzustimmen. Und da kann es in diesem Slalomfeld auch schnell gehen, wenn man mal in den Flow reinkommt. Weil der stilistische Holzhacker Manuel Feller, ja, wie du ihn gerade umschrieben hast, der hat vor 1,5 Jahren noch die Slalomkugel in der Hand gehabt. Also kann dann schnell gehen. Und wenn er sagt, das erste Feedback ist gut, dann ist das für mich auch in Ordnung. Und es ist die halbe Liqui Moly Olympianorm. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Deswegen, ja, alles okay. Team dahinter, Anton Tremmel knapp verpasst. Und ja, Sibi Holzmann kommt, hat sein Comeback gefeiert. Das ist eine gute Nachricht nach seinem Kreuzbandriss, der ein Jahr her ist. Das ist ja damals kurz vor Marcel Hirscher passiert. Hat noch nicht gereicht. Und ja, das Weltcup-Debüt von Dominik Zerhoch, 61. mit Startnummer 74, ist natürlich auch nicht so einfach. Aber ja, der ist halt auch schon 24. Soll seine Chancen kriegen, aber ist, glaube ich, nichts, was wir jetzt hier in Gänze noch sezieren müssen. Bei den Damen vorhin haben wir natürlich, sie haben uns zugehört, Romy Ertl hat ihr Weltcup-Debüt gefeiert, hat hier für viele Schlagzeilen gesorgt in Deutschland. Klar, wenn die Tochter eine der erfolgreichsten alpinen Läuferinnen, die wir hatten in den letzten Jahrzehnten, wenn die dann in den Weltcup kommt, ist das eine Geschichte, haben wir alle Medien natürlich auch damit aufgemacht. Und ja, gut. 13 Sekunden hat der Bayerische Rundfunk gemessen, dann war die Fahrt vorbei. Aber hey, das alles mal mitmachen, miterleben. Und die Mama war da, der Bruder war da und die Familie zieht da weiter und alles mitnehmen, was möglich ist. Genau. Bin ich ein bisschen abgeschweift, aber dass der Name Romy Ertl hier einmal fallen muss, das
Ja, zu Recht.
war mir noch wichtig.
Ja.
Ja. Ja.
Ich
Ja.
komme noch zu meinem Notizzettel von diesem Wochenende. Es sind ein paar Sachen noch aufgefallen. Thomas Sikora, nein. Oje, falsch angefangen. Ich wollte so anfangen. Van Dier hat ein neues Talent verpflichtet. Es ist der, ich muss es nachschauen. Es ist der 57 Jahre alte Thomas Sikora. Der fährt jetzt auf deren Ski. Fand ich lustig. Bringt natürlich auch Sichtbarkeit, gell, für so, ja, wenn es den
Der die
Kamerafahrer.
Kamerafahrten macht, genau,
Genau, ja, der die
falls es die Leute
Kamerafahrten
da
im
draußen
ORF macht,
nicht.
der
Ja.
ORF-Experte, ja, genau, der auch Streckenbesichtigungen macht, ja, genau. Und im ORF, sehr angenehm fand ich das, werden jetzt englischsprachige Interviews nicht simultan übersetzt, sondern sie werden auf Englisch geführt und man kann auf Englisch zuhören. Und danach gibt es eine Zusammenfassung von der Moderatorin, in diesem Fall war es die Carina Toth, die das sehr, sehr gut gemacht hat. Gefällt mir sehr. Also ja, gute Herangehensweise, finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich muss gestehen, wenn es auf Englisch ist, versuche ich auch immer diese Übersetzung zu ignorieren und einfach nur aufs Englische zu hören, dass er ein bisschen leiser ist. Ja, na, sehr cool. Und Tobias, du hast mir gesagt, vor der Sendung schon, du willst über Marcel Hirscher reden. Du bekommst jetzt deine Bühne. Was willst du uns zu Marcel Hirscher sagen?
Also das ist schon alles komisch, oder?
Ja, er fährt jetzt erst im Jänner. Also ja, in
Ja,
diesem Jahr sehen wir ihn nicht mehr, ja.
also ich finde es schon komisch.
Ja.
Erst heißt es ja, Saisonstart, Sölden, wegen Krankheit, alles gut,
Ja.
fair enough, wer nicht gesund ist und dann nicht an den Start geht, sagt ja, okay. Und dann hieß es irgendwann, ja, Levi, nee, er ist noch nicht fit. Gurgel hat man so anvisiert. Ist ja das Heimrennen. Jetzt ignorieren wir die niederländische Flagge. sondern es ist ja ein Heimrennen für ihn. Und dann kommt jetzt aber die Meldung, dass es erst im Januar weitergeht. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich. Weil wenn du argumentierst, ich starte nicht in Sölden, weil ich vorher Grippe, Erkältung, was weiß ich gehabt habe, also was mit dem Immunsystem zu begründen ist, was man damit begründet hat, dann ist das das eine. Aber dann zu sagen, ja, statt Ende Oktober in Sölden starte ich erst wieder im Januar. Hä? Also, okay, das heißt, er will noch die großen Klassiker fahren und hat Olympia im Endeffekt voll ins Visier genommen. Dann kommunizierst doch halt aber vorher. Also ich finde das alles irgendwie nicht stimmig vom Ablauf her. Er wird seine Gründe haben und sein Team wird seine Gründe haben. Mein, wer bin ich, dass ich das jetzt hier von außen beurteilen kann? Mir geht es um die Argumentationsabfolge, was die Zeit angeht und was die Aussagen angeht. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat mich doch verwundert.
Ja, es wären die Optionen gewesen. Okay, Gurgel kommt scheinbar auch noch zu früh. Dann ist es, dann geht es ja nach Übersee. Riesenslalom in Copper Mountain wäre da angestanden. Riesenslalom auch in Beaver Creek. Okay, dass man das quasi nicht mitmacht. Okay, macht vielleicht auch noch Sinn. Und dann steht Val d'Isère an. Ja, sicher ein sehr kniffliger Hang, aber ja, irgendwann musst halt mal anfangen, denke ich. Alta
Ja,
Badia, ja, gut, auch riesensalomäßig, Alta Badia, puh, ja, als erstes Rennen, aber so ist es halt, ja. Und dann, ja, und dann ist es ja vorbei. Ja.
ja.
Gut, aber ja, dann reden wir erst im Jänner wieder über den Marcel Hirscher. Schauen wir, ob wir das, nehmen wir es uns einmal vor.
Stand jetzt reden wir erst im Januar wieder über Marcel Hirscher.
Genau,
Wer weiß,
ja.
was da noch kommt, weil dich wird die Meldung auch überrascht haben.
Ja, absolut. Ja, durchaus sicher. Okay. Aber bin fast dankbar, dass er jetzt nicht einen Tag vor Gurgel sagt, ich fahre nicht in Gurgel, einen Tag vor Copper Mountain.
Ja,
Dann sagt er,
das
ja.
mit Copper Mountain hätte man wahrscheinlich schon mitgekriegt, wenn er nicht hingeflogen wäre. Aber
Ja,
ja,
stimmt, genau.
also der ganze argumentative Strang erschließt sich mir nicht und besänftigt meine Skepsis dieses Comebacks nach dem Comeback, vom Comeback.
Ja.
Also den Thomas Gottschalk-Vergleich, den sparen wir uns jetzt. Das war ja mein erster
Ja,
Impuls.
gut, der, ich dachte,
Same
der
Vibes.
blieb, ich glaube,
Never.
der bleibt im privaten WhatsApp-Chat. Ah, ja, genau. Ja, sehr
Ja.
gut. Hast du dir den Anzug der Franzosen und Französinnen angeschaut?
Ey, ja, nee, ich habe die Hausaufgaben geschwänzt. Es tut mir leid.
Okay. Schau dir es an. Es ist ein Hahn auf der Seite. Es ist ein Hahn als Design. Es ist wirklich 10 von 10. Es ist wirklich, wirklich herrlich, an dieser Stelle noch einmal. Und ich muss es hier auch sagen, dass das Team USA, das US Alpine Ski Team, dass die Dunkin' Donuts als Sponsor haben, taugt mir extrem. Ist das der Official Nutrition Partner? Könnt ihr mir vorstellen. Also ich feiere sehr, aber ich habe auch einen, wie sagt man da, eine süße Zunge, ja, einen süßen Zahn. Nein, ich krieg's nicht hin. Einen grünen Daumen, nein, einen süßen Zahn.
Ich glaube, es ist der süße Zahn. So
Ja,
sagt
gell?
man es,
Ich
glaube ich.
glaube
Ich
auch.
habe ihn nicht, aber ich glaube, es ist so.
Aber wenn wir jetzt bei den Anzügen sind, eröffne ich unsere Kategorie Felix der Woche, weil ich möchte hier die gute Zita Todt ehren, die für die ersten ungarischen Weltcup-Punkte in einer Technikdisziplin gesorgt hat. Und sie hat das in einem hellpinken Anzug gemacht, der sehr, sehr cool ausschaut, der mich vor allem auch an die 90er Jahre erinnert. Aber der, sie hat dabei auch richtig gut ausgesehen, anzugsmäßig. Also hat mir sehr gedacht. Ja, der Felix der Woche geht von mir nach Ungarn dieses Mal. Hast du einen Felix?
Also, dass wir bei den Damen und den Herren jeweils japanische Läufer im zweiten Durchgang haben, kommt ja auch nicht alle Tage vor. Also, das war Ando Asa, die sogar 16. war, gell? Bei den Damen nach dem ersten Lauf und dann 26. wurde. Und dann ist es Yohai Koyama, 28. und damit letzter in der Ergebnisliste, weil Atleti McGrath und Benjamin Ritchie ausgeschieden sind. Aber ja, fand ich dahingehend bemerkenswert. Das war der sportliche Felix der Woche und der infrastrukturelle Felix der Woche geht an denjenigen, der einfach die Idee hat, so, hey, was könnte man da mitten auf der Strecke aufstellen? Ja, lass mal so ein Grana Padano Käseleib einfach. Baller mal
Herrlich.
dahin.
Ja,
So.
super.
Meine war viel im Bild, weil es gerade am Übergang auch war.
Ja.
Also gut platziert, aber ich würde ja mal gern so eine statistische Erhebung machen. Also ihr kennt es ja bestimmt inzwischen, gibt es an vielen Kassen, wird dann eingeblendet, wie viel Trinkgeld wollen sie geben?
Aha, ja.
Ja, habt ihr bestimmt schon 5%, 15,
Genau.
25%. Und ich würde jetzt gern mal so eine Erhebung machen, dass wenn irgendjemand in den Ländern, in denen der alpine Skisport verwurzelt ist, wenn der einen Grana Padano kauft, dass der so eine Einblendung kriegt, warum haben sie den Käse gekauft? So, dass da halt steht, ich esse gern den Käse. Ja, und dass da eine Option ist, ich habe beim Ski-Weltcup in Levi gesehen, da steht ein Käseleib auf der Strecke. Deswegen habe ich das gekauft. Also, Nutzen dieser Marketingmaßnahme. Mitten auf der Strecke klatsche ich ein Käseleib hin. Das sind so Statistiken, die würden mich echt interessieren. Weil ich war heute einkaufen. Was habe ich gekauft?
Wirklich?
Natürlich Grana Padano. Ja, ja,
Herrlich.
ja, ja, ja. So schön zum Frühst, zum Rührei, bisschen
Ja.
Grana Padano mit dazu reiben, leicht anbrutzeln lassen noch. Klassisch über die Pasta drüber. Also, à la Bonheur, ja.
Ein kleiner
Esse ich gern und ich, ja, ich hatte entschieden, kaufe ich Parmigiano Reggiano oder kaufe ich Grana Padano und ich habe gesagt, das Ding hat mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert in Levi. Jetzt schlage ich da mal zu. Hat gut
Werbung
geschmeckt.
wirkt. Werbung
Ja,
wirkt.
ja, ja, ja.
Wie Kunden, die es kauften, kauften auch ein paar Ski.
Scones,
Scones,
Bohrmaschine.
Scones. Ja, herrlich, herrlich.
Ja,
Ja.
sehr
Na,
gut.
und ja, einen Tag davor war es noch Skechers, so ein aufblasbares Quadrat da bei diesem Übergang. Und ich habe mich fast erschreckt, weil da stand fett drauf, scary fast sind die Schuhe. Also habe mich fast gefürchtet vor dem. Gut, dass dann am Tag danach der Parmigiano zu sehen war, ja. Na, herrlich.
Skechers Schuhe habe ich auch, die Slip-ins, sind geil. Ich muss keine Schuhe mehr binden. Also
Ja.
ich bin das komplette Werbeopfer. Ja?
Apropos, wenn wer Werbung schalten will bei uns, wir sind durchaus offen, wie man
Schickt's
vielleicht
mir
hört.
Skechers Schuhe und Käse. Da muss ich nicht mal Werbung erfinden, sondern sag, das Ding ist schon im Vorfeld, ist der Werbetext schon geschrieben.
Herrlich. Eine Sache habe ich noch, die ist mir jetzt ganz spontan noch eingefallen. Ja, ganz wichtig eigentlich. Letzte Woche habe ich über das Buch von Marco Odermatt hier zumindest erwähnt. Marco Odermatt, Meine Welt und den durchaus stolzen Preis. glaube, ja, beim Thalia kostet 66 Euro oder so. Und der Erik Willemsen, Friend of our Show, oft schon bei uns zu Gast gewesen, hat mir dann geschrieben, hey, du, das ist nicht nur ein Buch, in Wirklichkeit sind das 10 kleine Büchlein, die in einem Umschlag verkauft werden. Und auch beim Schweizer Verlag kostet das durchaus so in der Region von 60 Franken. Das ist dann noch ohne Versandspesen und so. Also ja, danke vielmals für den Hinweis, habe ich gar nicht so genau mitbekommen. Also das ist gar nicht so nur wegen dem Zoll so teuer, sondern tatsächlich auch in echt. Aber ja, ich habe dann noch geschrieben, muss ich mir mal überlegen, ob immer das vom Christkind wünschen soll, das Buch oder nicht. Ja. Genau. Ist dir sonst noch irgendwas eingefallen an dem Wochenende oder mach mal einen Deckel drauf, Tobias?
Machen wir Deckel drauf, schauen wir auf Gurgel und haben umgekehrte Reihenfolge. Finde ich auch mal ganz cool, dass die Männer nämlich anfangen mit dem
Ja, stimmt,
Slalom
gell?
und die Damen am nächsten Tag. Hat man
Ja.
nicht oft, oder? Also ich kann
Ja.
mich ehrlich gesagt kaum daran erinnern, dass es da die umgedrehte Reihenfolge gibt.
Macht dann auch
Und
Sinn, weil in der Folgewoche schon am Donnerstag ein Super-G in Copper Mountain gefahren wird, am Freitag der Riesenslalom bei den Männern und dann Samstag,
ja,
Sonntag die Frauen. Vielleicht,
wird
ja.
wahrscheinlich der Grund sein. Scheint logisch zu sein, aber ist ja auch mal cool, dass wir es so rum
Absolut.
sehen. Und genau, ihr merkt euch zwei Uhrzeiten: 10:30 Uhr, 13:30 Uhr, Samstag und Sonntag.
Sehr
Und
gut.
dann können wir zumachen.
Perfekt. Dann schauen wir uns
Und
das an.
nächste Woche hören wir uns ja wahrscheinlich erst Dienstag und dann an einem besonderen Ort. Das
Okay,
werde
ich
ich
bin
euch nächste
gespannt.
Woche verraten.
Okay, ich bin gespannt. Ich kenne mich gerade noch nicht aus, aber wir werden es
Ja,
nächste Woche erfahren.
ich werde nach der Folge wirst du wissen, was ich meine.
Alles klar, perfekt.
Ihr müsst euch keine Sorgen machen um mich, mir geht's gut. Ja,
Ich wünsche uns zwei herrliche Rennen am Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Après-Ski. Bis dahin, macht's es gut. Servus.